Fragment eines Romans, 6. Abschnitt. In aller Frühe war der Baron zur Stadt gefahren. Bertha blieb allein in dem teppichbehangenen, wunderlichen Gemache des Schlosses. Sie hatte einen Sessel in die Nische des Fensters geschoben, aus dem die von der Seite ihres Hauses niederhängenden Wein- und Efeuranken nur zur Hälfte die Aussicht nach dem Tale freiließen. Das war ein richtig romantisches Plätzchen. Die Strahlen der Morgensonne brachen so stark durch das zarte Grün der Blätter, als wollten sie mit aller Gewalt den schönen Mädchenkopf erreichen, der sich im Schmuck seiner dunklen Locken und gestützt von der lilienweißen Hand halb auf die glatten Seiten eines großen, bildergezierten Buches hinabbog. Oft, wenn ein leiser Hauch das Tal durchfuhr und den smaragdenen Vorhang bewegte, da schien ihr lustiges Spiel auch zu gelingen. Sie huschten rasch durch die plötzlich entstandenen Lücken und zitterten vor Lust, den Kuss auf die reizenden aller Stirnen zu drücken. So schnell und behend sie hereinsprangen, so barsch und entschieden, wurden sie auch jedes Mal wieder zurückgeworfen, denn immer war noch eine tiefblau oder rosarot gemalte und geschliffene Scheibe zwischen ihnen und dem Ziel ihrer Wünsche, die im Nu alle Strahlen brach und nur einen matt leuchtenden Schein zu dem lieblichen Kinde hinübergleiten ließ. Bertha war bald ganz vertieft im Lesen. Unwillkürlich hatte sich der Ellenbogen des rechten Armes auf die Fensterbank gelegt, so daß die Hand sich schützend über den Augen wölbte. Die linke war nicht stark genug, um das große Buch fortwährend emporzuhalten. Es ruhte daher auf dem Schoße der eifrigen Leserin, die mit dem kleinen Fuß noch tief in das rote Sammetkissen eines gegenüberstehenden Sessels trat, um dem Folianten eine etwas höhere und festere Lage zu geben. Das Buch, in welchem Bertha las, war eine große, schöne Ausgabe George Sands, und Bertha ergötzte sich eben an jenem gewaltigen Romane Mopra, an den wir selbst nur mit Schauer und Entzücken denken können und bei dessen Erinnerung es uns immer ist, als hörten wir noch zur Stunde die düstere Waldung der Varennen rauschen. Aus dem Gebüsch schaut der wilde Bursche, der junge Bernard Mopra. Er ergreift einen Stein und schleudert ihm nach der Eule des alten Patience, die auch zugleich tot zu den Füßen ihres Herrn niederstürzt. Zitternd vor Wut ergreift der bärtige Alte den jungen Gentilhomme, bindet ihn an den nächsten Baum, die tote Eule darüber, daß dem Bernard das Blut des armen Vogels ins Gesicht träufelt, und dann faßt der erzürnte Philosoph einige Reiser und geißelt den Rücken des stolzen Knaben, und Bertha konnte nicht weiterlesen. Sie ließ das Buch zur Erde fallen und bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen, indem sie tief, tief aufseufzte. Der seltsame Stoff dieser Erzählung, die wahrhaft dichterische Glut und grandiose künstlerische Gewalt, mit der jene große Französin alles zu behandeln weiß, was unter ihre Hände kommt, hatten das Herz der lebendigen, leicht erregbaren Bertha in die fieberhafteste Aufregung gebracht. Sie sprang vom Sessel auf, verließ das Zimmer und wandelte den Garten hinunter, bald eine Blume küssend, bald einen Stein zornig in das Marmorbecken der Fontäne schleudernd, bald hinüberschauend nach dem Walde, aus dem sie jeden Augenblick den zürnenden Patience heraustreten zu sehen glaubte. Niemand störte sie in dieser Schwärmerei. In dem ganzen Tale regte sich keine Seele. Nur die Ähren wogten im lauen Westwinde, die Bienen summten, bisweilen rief eine Drossel aus der Ferne herüber, und im Garten selbst unter dem Fenster des Schlosses sprudelte nur der Springbrunnen und ließ seine Perlen glitzern und funkeln in dem Glanze der Sonne, die stets höher und heißer an dem reinen, wolkenlosen Himmel emporstieg. Berthas Gemüt, das von Natur schon etwas zum Schwärmen und zu Abenteuern aufgelegt war, sehnte sich in diesem Augenblick und mehr wie je nach irgendeinem Ereignis, was die märchenhafte Stille rings um sie her unterbrochen und die ganze Umgebung mehr mit den wild flatternden Gedanken des kleinen Kopfes in Einklang gebracht hätte. Aber daran war ja gar nicht zu denken. In der ganzen Umgebung bis hinunter an den Rhein wohnten nur stille, friedliche Bauern, die, wenn sie überhaupt jetzt in der Nähe gewesen wären, höchstens den Hut vom Kopfe gezogen hätten, freundlich gegrüßt und sich wieder entfernt haben würden. An die Rückkehr des Vaters war vor dem Abend nicht zu denken, und im Schlosse blieb nur der alte Jean-Baptiste zurück und saß wie gewöhnlich in dem großen Sorgenstuhle, die Brille vorn auf der Nase, die Bibel in den Händen, halb schlafend und halb wachend, aber jedenfalls so unromantisch wie möglich. Sinnend schlich Bertha aus dem sonnigen Garten in den Hofraum, wo die gewaltigen Nussbäume mit den breiten, saftigen Blättern die Hitze zurückscheuchten. Sie hatte die Lust am Lesen verloren, eine andere Beschäftigung fand sich auch nicht, und wie es sich immer mehr zeigte, dass ein ungewohntes Ereignis die Stille des alten Kastells schwerlich so bald stören würde, da konnte es auch nicht fehlen, dass allmählich die Langeweile mit ihrem bösen Stachel die abenteuerliche Lust des jungen, leidenschaftlichen Mädchens verdrängend und endlich das Köpfchen traurig und schwermütig niedersank. Einen langen, leidigen Tag würde unsere einsame Bertha verlebt haben, wenn nicht zufällig der Saum ihres rauschenden Seidenkleides in demselben Augenblick, wo sie schon dem Schlosse wieder zuschritt, das kleine grüne Haus berührt hätte, in welchem der alte Nero den Rest seiner Tage verträumte. Nero befand sich gerade in jenem Seelenzustand, wo man mit Gott und der Welt sehr zufrieden ist. Das Einzige, was ihn beunruhigte, war, dass seine Freundin Prinzessin, die Angora-Katze, heute noch nicht ihre Aufwartung gemacht hatte. Dies war auffallend, die Prinzessin erschien gewöhnlich schon bei Anbruch des Tages, wenn auch nur auf einige Augenblicke. Sie legte dann mit unendlicher Grazie die eine schneeweiße Vorderpfote auf die kleine Schwelle des Häuschens, steckte das liebenswürdige Antlitz in den Kasten hinein und Max, der Kutscher, hatte schon mehr als einmal behauptet, dass Nero und die Prinzessin einander küssen könnten, wie alle anderen natürlichen Menschen. Ist sie krank? Ist sie verreist? Nero hatte sich dies schon mehrere Male gefragt und dann jedes Mal bedeutsam mit dem Haupte gewackelt. Aber wer weiß, was eine alte Katze auch nicht alles zu tun hat. Und mit beruhigtem Gewissen steckte Nero jedes Mal wieder die Nase unter seine kräftigen Tatzen. Da rauschte Berthas Kleid in die Öffnung des kleinen Häuschens. Nero erwacht, er meint nicht anders, als dass es die Prinzessin sei, welche ihm die lang ersehnten Besuch machte, und einesteils ärgerlich darüber, dass sie ihm wiederum im Schlafe antrifft, dann aber auch freudiger als je erschrocken, dass endlich sein Wunsch in Erfüllung geht, fährt er mit ungewöhnlicher Hast plötzlich von dem Lager auf und springt freudig bellend der Türe zu, um seine Dame so artig zu begrüßen, wie es einem alten Hunde möglich ist. Der biedere Nero, man stelle sich sein Entsetzen vor, als er mit einem Mal statt der Prinzessin nur ein adliges Fräulein erblickt, das vor seinem Gebell zurückspringt. Nero stand wie vom Donner gerührt, da er aber eine zu gute Erziehung genossen und auch wieder die vielfältigen Ereignisse eines bewegten Lebens die Erfahrung gewonnen hatte, dass man aus allem, was einem passiert, stets das Beste machen muss, so dauerte seine Bestürzung nur einen Augenblick, und mit jener echten Galanterie, die einem alten Lebemanne eigen ist, verneigte er sich sofort und »Mademoiselle, je suis très charmé de vous voir«, flüsterte er freundlich blinzelnd und sagte es mit so viel Anstand und mit einem so wahrhaft fashionablen Akzent, dass jeder, der es verstanden hätte, auf der Stelle davon überzeugt gewesen sein würde, dass dies trotz alledem ein sehr wohlerzogener, wohlmeinender Hund sei. Bertha ließ sich wenigstens rasch durch die freudigen Reverenzen Neros besänftigen und musste sogar bald auflachen, als das Tier nach einigen verbindlichen Worten gar nicht mehr mit den tollsten Sprüngen und zierlichsten Verbeugungen enden wollte. »Du bist ein alter Narr, lieber Nero«, rief Bertha und setzte den zierlichen Fuß auf das glänzend schwarze Fell des Hundes. Erst erschreckst du mich durch dein unhöfliches Gebell, und gleich darauf bist du wieder so kriechend demütig, dass ich um deine aufrichtigen Gesinnung den gerechtesten Zweifel haben muß. Um dir indes zu beweisen, dass ich noch einiges Vertrauen in dich habe, will ich deine Ketten lösen und dir für heute einmal die Freiheit geben. Wir wollen sehen, ob du dich derselben würdig machst.« Nero schien die Worte seiner schönen Herrin genau zu verstehen und war auch so sehr mit dem Vorhaben Berthas einverstanden, dass er sich ruhig niederlegte, um ihr das Lösen der Kette desto leichter zu machen. »Unfreundlich ist es indes doch«, dachte er, »dass sie dir gleich mit ihrem Fuße auf den Rücken tritt. Wenn das die Prinzessin sähe, sie würde mich morgen am Tage auch gleich unter dem Pantoffel haben wollen.« Da war die Kette gelöst, und wie ein losgelassener Dämon tummelte sich Nero mit freudigem Gebrüll im Hofe umher, bald in wilden Sprüngen sich überpurzelnd, bald den Kopf an den Boden legend, um zu jammern wie ein kleines Kind, und dann wieder auf Bertha losschießend, sich auf die Hinterbeine stellend, als wolle er seine Freundin mit den Vorderpfoten zum Dank an die Brust drücken. »Was fängst du nun mit dem fürchterlichen Tiere an?« dachte Bertha und retirierte sich von Baum zu Baum, um so vieler Zärtlichkeiten zu entgehen. Aber das war fast nicht möglich. Es blieb nichts anderes übrig, als schleunig in das Schloss zurückzuflüchten. Schon hatte Bertha die Treppe erreicht, da bemerkte Nero ihre Absichten und hielt es für seine Pflicht, schnell die Türe zu öffnen, um seine Dame hereinspazieren zu lassen. In einem Satz sprang er hinan, und mit Kopf und Pfoten zu gleicher Zeit vor die große Haustüre stoßend, brachte er sofort das Gewicht in Bewegung und drang in das Vorhaus, indem er seine Dame hinter der rasch wieder zusinkenden Tür zurückließ. Nero hatte seit langer Zeit das Schloss nicht mehr betreten dürfen und war daher nicht wenig erfreut, als er sich plötzlich in dem Korridore befand, der in früheren Jahren so oft von seinem Gebell wiedergehallt hatte. Er vergaß darüber ganz seine schöne Gefährtin, die inzwischen leise nachgeschlichen war und mit einer kleinen Rute bewaffnet das weitere Benehmen des Hundes beobachten wollte. An jeder Tür, in jedem Winkel schien das Tier alte Erinnerungen aufzuspüren. Den großen Kopf tief gesenkt, hatte es den ganzen Raum im Nu durchstöbert und wandte dann plötzlich die glänzenden Augen empor, als könne auch noch an der Decke etwas verborgen sein, was der Betrachtung wert sei. Das gute Tier hatte sich auch nicht geirrt, denn am andern Ende des Korridors, der in ein kleines Zimmer auslief, war über dem Gesimse der Tür das vielzackige Geweih eines Hirsches angebracht, darunter ein Kopf von Holz mit zwei großen Augen, so deutlich nachgemacht, dass es nicht anders aussah, als schaue ein lebendiger Sechzehnender herüber. Kaum hatte dies Nero bemerkt, als ein wildes Zittern plötzlich seinen ganzen Körper durchfuhr. Die Hinterfüße tief hinunterbiegend, stemmte er die Vordertatzen steif auf den Boden, den Kopf in den Nacken legend, wie überwältigt von Schreck und Erstaunen. Es war ein wehmütiger Anblick, das alte Tier zu sehen, vielleicht schon zu alt, um einem Hirsche wirklich schaden zu können, selbst wenn er in derselben Entfernung mit einem Male lebendig aufgesprungen wäre. Und nun gar nur ein Geweih und ein hölzerner Kopf, festgenagelt, ach, so hoch über der Erde, eine bloße Spielerei, ein simples Blendwerk. Das Schicksal wollte eine grausame Verspottung des alten Jagdhundes. Nero schien auch, wie in einem Augenblicke, bei der unerwarteten Erscheinung den Rest seines Verstandes zu verlieren. Seine ganze Natur löste sich in Wut und Entrüstung auf, das Haar sträubte sich, und jetzt seine Sprünge hinauf an den glatten Wänden, sein Gebell, sein Geheul. Vergebens war das Rufen Berthas und des treuen Jean-Baptiste, der erschrocken herbeieilte. Das arme Tier hörte nicht eher zu rasen auf, als bis es erschöpft zusammensank. Winselnd kroch er dann zu Berthas Füßen, bald hinauf nach ihrem Augen schauend, bald zurück nach denen des Hirsches, als wollte er sich darüber beklagen, dass man noch in so alten Tagen seinen Mut auf so eine unnütze Probe stelle. Jean-Baptiste schien den Schmerz des Hundes zuerst zu verstehen. »Na, gib dich zufrieden, alter Kerl«, murmelte er ihm ins Ohr, Wir können ja nichts dafür, dass die Zeiten so schlecht geworden sind, dass wir dir nur das alte Geweih statt eines wirklichen Hirschen geben können.«